Dem Nachbar helfen macht grad keinen Sinn. Ich schaff das schon allein, ich muss wohin. Mit schnellem Schritt vorbei, hab keine Zeit. Ein anderer Helfer steht bestimmt bereit. Schenk mir her ein Herz aus Fleisch, einfühlsam und richtig weich. Voll Kraft und Leben soll es sein, aber auch verletzlich und klein. Stärke es, wenn alles bricht, füll es her mit deinem Licht. Die traurig an der Straße saß, vergesse ich und gebe einfach Gas. Schnell trennen viele Meter mich von ihr. Warum sie weint, ist einfach nicht mein Bier. Schenk mir her ein Herz aus Fleisch, einfühlsam und richtig weich. Voll Kraft und Leben soll es sein, aber auch verletzlich und klein. Stärke es, wenn alles bricht, füll es her mit deinem Licht. Der Mensch ist für den Mensch gemacht. Wie oft hat man an dich gedacht? Die Nächstenliebe ist ein Weg, der tief in jede Seele geht. Schenk mir her ein Herz aus Fleisch, einfühlsam und richtig weich. Voll Kraft und Leben soll es sein, aber auch verletzlich und klein. Stärke es, wenn alles bricht, füll es her mit deinem Licht.
Ja, wir haben jetzt schon zwei Lieder gehört, die das Thema so ein bisschen einläuten. Das erste war der Chor, der vom Nikodemus gesungen hat. Und ich habe euch jetzt noch eine Geschichte mitgebracht. Wenn ein Stück rohes Eisen, das noch ungebraucht in der Schmiede herumliegt, reden könnte, so würde es sagen, ich bin schwarz, ich bin kalt, ich bin hart. Das alles ist vollkommen wahr. Aber nun lege dieses Stück Eisen in das Feuer der Schmiede und warte ein wenig, bis das Feuer seine Macht an ihm bewiesen hat. Jetzt würde es verwundert sagen müssen, ich bin, Entschuldigung, jetzt habe ich einen Faden verloren, verwundert sagen müssen, die Schwärze, die Kälte und die Härte ist weg. Ich bin völlig verändert. Nun bin ich rot statt schwarz, nun bin ich glühend statt kalt, nun bin ich biegsam statt hart, nun bin ich brauchbar geworden für meine Bestimmung. Würde sich das Eisen selbst rühmen? Nein, es würde sich des Feuers rühmen, durch das es so vollkommen umgewandelt wurde. So ist auch der Mensch von Natur aus schwarz, kalt und hart. Aber wenn der Herr ihn mit seinen göttlichen Einwirkungen berührt, wenn Jesu Blut ihn reinigt, wenn er von Gottes Liebe erfüllt wird, so verschwindet das, was von Natur aus war. Jedoch die Ehre der Verwandlung kommt nicht dem Menschen, sondern dem Herrn zu. Von Stanley Jones ist diese Geschichte. Und ich möchte als Basis für die Predigt den folgenden Bibelvers zugrunde legen. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen, aus 2. Korinther 5, Vers 17. So, nun haben wir in der Bibel eine ganze Menge solcher Sachen stehen, die sich um diese Veränderung drehen und um neuen Mensch und wie jemand neu wird und Gott ihn anders macht. Und das wirft für mich viele Fragen auf, immer wieder. Was meint die Bibel mit den Worten über den neuen Mensch? Müssen sich Menschen verändern oder verändert jetzt Gott die ganze Sache? Wer entscheidet denn über welche Veränderung? Darf ich jetzt über meinen Alltag entscheiden und Gott entscheidet über mein Geistesleben? Oder wie funktioniert denn das? Wie blickt denn Gott auf die Wandlung eines Menschen? Ab wann sagt denn Gott, jetzt ist es gut? Oder ab wann sagt denn Gott, nee, jetzt ist es in der falschen Richtung? Und was muss denn ich jetzt tun oder kann ich denn tun? Das ist sehr umfangreich, deswegen müssten wir theoretisch die ganze Bibel lesen, das schaffen wir heute nicht. Aber ich habe mit euch eine Reise vor. Ich springe über sehr viele verschiedene Stellen in der Bibel. Und wenn er an irgendeiner Stelle nicht mitkommt, dann auch bitte Einspruch und sagt, Andreas, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie das gemeint ist. Ich versuche euch gut mitzunehmen und hoffe, dass das gelingt. Zuerst die Geschichte vom Nikodemus. Die steht in Johannes 3, Vers 1 bis 21. Werde ich jetzt nicht vorlesen, sondern einfach mal euch noch mal kurz anschneiden. Nikodemus war also jemand, der wirklich wusste, was in der Bibel steht und der aber beeindruckt war von dem, was Jesus erzählt hat, weil er gemerkt hat, da steht eine Macht dahinter. Er hat gemerkt, dieser Jesus, der erzählt nicht nur, der tut auch Wunder und der sagt die Sachen, die irgendwie mit Gottes Wort übereinstimmen und die wahr sind. Und trotzdem ist das, was er sagt, irgendwie anders und neu und irgendwas bewegt mich in meinem tiefsten Herzen. Und deswegen hat er da keine Ruhe gefunden und musste dem nachforschen und musste zu Jesus persönlich hingehen und ihn fragen. Und Jesus bringt ihm verschiedene Vergleiche und geht mit ihm verschiedene Dinge durch, weil er auch immer wieder nachfragt. Da geht es einerseits um das neue Menschwerden, dass es eine Art neuer Geburt ist, aber eben nicht zurück in den Mutterleib gehen, sondern eine Geburt auf einer geistigen Ebene. Und er erzählt ihm was von der Neugeburt durch Geist und Wasser. Und als der Nikodemus fragt, naja, woher weiß ich denn, was so weit ist oder wie da jemand verändert wird oder was, da sagt Jesus, na, du weißt nicht, wo der Wind herkommt und wo der Wind hinweht. Das ist einfach Gottes Sache. Es ist jetzt alles Gottes Sache und uns geht's gar nichts an und wir müssen es einfach überrollen lassen. Schwierig. Die Frau am Jakobsbrunnen, der begegnet Jesus auch. Und ihr beweist sich Jesus erstmal, indem er ihr erzählt, wie ihr gerade aussieht, so dass sie dann offene Ohren hat, weil sie völlig baff ist. Und erzählt ihr von einem lebendigen Wasser. Ein lebendiges Wasser, was nicht mehr durstig macht. Das Wasser hier, das könnte ich austrinken und dann hätte ich in einer halben Stunde wieder Durst, besonders bei dem Wetter jetzt. Also das scheint das Wasser nicht zu sein, was Jesus da meint. Und aber dieses lebendige Wasser scheint Menschen zu verändern. Und diese Frau war irgendwie auch verändert, als sie von Jesus wegging, weil die ist durch die Stadt gerannt und hat allen erzählt, was Jesus dort zu ihr gesagt hat. Die war hin und weg und hat das überall rum erzählt. So, jetzt haben wir zwei Menschen, die mit Jesus so Kontakt hatten und die im Prinzip von ihm gehört haben, was Veränderung auf geistiger Ebene bedeutet. Aber was hat das jetzt mit den Menschen gemacht? Oder wie hat das für die Menschen dann eine Veränderung in ihrem längeren Leben gebracht? Jesus verweist an einer Stelle, als er mit Nikodemus spricht, auf eine Geschichte aus dem Alten Testament. Da geht's um eine Schlange, die Mose aus Bronze machen sollte, weil das Volk ja mit Giftschlangen gerade zu tun hatte. Die wurden alle gebissen und waren sicher ein paar verletzt und auch ein paar gestorben. Und da haben sie gesagt, Mose, du musst irgendwas machen. Und in Absprache mit Gott hat er eine Bronzeschlange gebaut. Die wurde vorne hingestellt und wer die Bronzeschlange angeguckt hat, der wurde von dem Gift befreit. Und Jesus sagt, der Gottessohn muss erhöht werden, so wie die Schlange erhöht wurde, damit das frei wird, was in euch ist, damit die Sünde weg kann und damit ihr eine Ausrichtung in eurem Leben kriegt. Also irgendwie scheint es was mit der Blickrichtung zu tun zu haben, auf Jesus hin. Und weil er diesen Schwenk in das Alte Testament macht, gibt es auch einen Schwenk in das Alte Testament, in dem genau auch diese Veränderung thematisiert wird, und zwar in Hesekiel. In Hesekiel gibt es zwei Stellen, in Hesekiel 11 und auch in Hesekiel 36, die von einem fleischernen Herz sprechen. Und dort geht es jetzt mal darum, dass das Volk Gottes mal wieder angefangen hat, gegen Gott zu rebellieren in irgendeiner Art und Weise und sich von Gott abgewendet hat. Und Gott dann aber trotzdem entscheidet, ich schenke euch ein neues Herz und ich schenke euch eine neue Gesinnung und richte euch neu aus, dass ihr wieder zu mir kommt. Und dort an der Stelle ist es so benannt, dass dieses fleischerne Herz ein Herz ist, was weich ist und was Berührung spürbar wahrnimmt. Und dieses Herz schenkt Gott. Also an der Stelle klingt es so, als ob Gott es einfach macht. Und die Menschen gar nichts dazu beitragen. Paulus greift auch diese Stelle auf und verbindet sie mit dem Heiligen Geist. In Galater 5 erklärt er genau, was diese Veränderungen im Menschen darstellen und an welchen Stellen man sie findet. Er sagt, da gibt es Eifersucht, da gibt es Neid, da gibt es Unzucht. Und der veränderte Mensch, der wendet sich von diesen Dingen ab. Dort gibt's Treue, dort gibt's Gnade, Vergebung und dort gibt's plötzlich lauter gute Dinge statt diesen schlechten. Aber kann ich jetzt als Mensch mich einfach von Gott umdrehen lassen und bin plötzlich so ein Supermensch? Ich kenne einen Nachbar, der war, sagen wir mal, kein besonders netter Mensch gewesen. Und seine Mutter hat viele Jahre für ihn gebetet, weil sie gesehen hat, was das bewirkt. Weil er mit seinen Mitmenschen nicht gut umging, hat er halt auch nicht viele Freunde gehabt und hat nicht das Leben gehabt, was sich seine Mutter für ihn vorgestellt hat. Und sie hat gebetet und gebetet. Und dann kriegt dieser Mann einen richtig schlimmen Schlaganfall und lag eine Weile im Koma. Und dann die Mutter weitergebetet, hat gesagt, Gott, ich habe dafür gebetet, dass der besseres Leben kriegt und jetzt kriegt er einen Schlaganfall. Das kann es doch nicht sein. Und der Kerl wacht aus seinem Koma wieder auf und ist völlig wesensverändert. Der sagt Danke zu allem, der freut sich über jeden kleinen Mist. Der geht zu Menschen hin und hilft denen von sich aus. Der ist völlig verändert. Und dort war eine wahnsinnige Gebetsordnung im Gange. Und da hat sich ein Mensch von heute auf morgen plötzlich verändert. Und ist das jetzt das, was damit gemeint ist? Wenn das heißt, diese Veränderung, es wird ein neuer Mensch, das plötzlich zack so gehen muss und man sieht, dort ist richtig was passiert. Und wer entscheidet denn das jetzt? Kann ich das entscheiden? Also ich möchte es heute gern und dann kommt Gott und macht es und morgen bin ich völlig anders. Und da gibt's auch wieder eine Geschichte dazu, nämlich von diesem Tongefäß. Da wird gesagt, also der Töpfer ist Gott und das Tongefäß bin ich. Das steht in Jesaja. Und dieses Tongefäß, das beschwert sich nun jetzt bei Gott, mir gefällt es nicht, was du mit mir machst. Ich will das gerne anders da haben. Welche Berechtigung hat denn jetzt das Tongefäß, dem Töpfer das vorzuschreiben? Wird dort in Frage gestellt. Bestimme ich oder bestimmt mein Schöpfer? Im Tongefäß ist es so, das kann ich bestimmen. Das hat keinen Mund, das hat keinen eigenen Willen. Das muss es einfach über sich ergehen lassen. Und bei uns ist es aber so, wir haben einen eigenen Willen. Und Gott gibt uns ein Stück Entscheidung. Gibt uns ein Stück Entscheidung, Ja zu sagen oder Nein zu sagen. Ihm zuzuwenden oder abzuwenden. Jesus sagt zum Nikodemus, die Schlange wurde aufgerichtet und der Sohn muss auch aufgerichtet werden, damit ihr auf ihn blicken könnt, damit ihr das seht. Und da scheint es wieder entscheidend zu sein, dass wir an dieser Blickrichtung Anteil haben. Wir können mitentscheiden, wo wir hingucken. Gucken wir auf Gott oder gucken wir von Gott weg? Und Gott sagt in der Offenbarung was, da habe ich hier wieder noch ein schönes Spielzeug mitgebracht. In der Offenbarung heißt, du bist nicht kalt, du bist nicht heiß, du bist lau, deswegen spucke ich dich aus. Das ist immer so ein Vers, der wird in manchen Predigten so als Drohung benutzt. Also wenn man nicht 100% das richtig macht, wie Gott es will, dann wird man von Gott in die Tonne geworfen. So ist Gott aber nicht. Da ist gemeint, ich muss mich entscheiden, ja oder nein, dafür oder dagegen. Ich kann ja heute sagen, ich tue mal ein bisschen Gott in mein Leben nehmen, weil es mir gerade schlecht geht, und mach mal Wünsch dir was bei Gott. Und wenn es mir dann wieder gut geht, duschen wieder ins Regal, zurückstellen als Bibel und lauf wieder dran vorbei, als ob nichts gewesen wäre. Das soll nicht sein. Und deswegen gibt's dieses heiß oder kalt. Wenn ich mich entscheide und sage ja, dann muss ein Ja auch ein Ja sein und ein Nein sein. Jetzt haben wir schon ein paar Sachen gesammelt hier. Ich habe auch noch das Herz mitgebracht. Da habe ich was vergessen aufzustellen. Also irgendwie geht's um ein lebendiges Wasser, was nicht mehr durstig macht. Irgendwie geht's darum, ich darf mitentscheiden, aber muss eben auch dem Schöpfer den Vertrauensvorschuss geben und sagen, er ist trotzdem der Schöpfer, er hat mich gemacht und ich kann nicht sagen, hier, ich will dies und ich will das und ich will jenes und ich will solches, Gott ist nicht, wünscht dir was. Sondern Gott hat einen Plan mit mir und zu dem Plan soll ich einfach mal Ja sagen, weil er dann eine Perfektion erst mit mir erreichen kann. Gott kann erst dann was in mir verändern und mich gut machen oder mich besser machen, wenn ich es zulasse. Der fünfte und letzte Punkt, den ich dazu in der Bibel gefunden habe und den ich finde, der das Ganze so ein bisschen rund macht. Also ich habe in meinem Leben, finde ich, bewusst Gott angenommen und trotzdem habe ich immer wieder in meinem Leben Kämpfe. Ich habe immer wieder Sachen, die ich irgendwie daneben haue, wo ich genau weiß, dass Gott das so nicht will. Und immer wieder gerate ich dort an solche Grenzen und sage, das kann doch nicht sein. Jetzt habe ich Gott angenommen und jetzt wollte ich mich verändern lassen und trotzdem passiert mir das immer wieder. Und da lese ich bei Paulus Folgendes, Römer 7, 18 bis 25. Ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Ich will eigentlich Gutes tun, doch tue das Schlechte. Ich verabscheue Böses, aber mache es dennoch. Wenn ich also immer wieder gegen meine Absicht handle, dann ist klar, nicht ich selbst bin es, der über mich bestimmt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich mache also ständig dieselbe Erfahrung. Das Gute will ich machen und tue unausweichlich das Böse. Ich stimme Gottes Gesetz aus tiefster Überzeugung zu und mit Freude. Dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich erkannt habe und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Ich unglückseliger Mensch. Wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Das klingt jetzt erstmal bis dahin richtig schlimm. Und wenn man es so stehen lassen würde, würde das bedeuten, man ist ständig hin und her gerissen und man wird ständig zwischen zwei Mühlsteinen. Aber da kommt Vers 25. Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. So befinde ich mich in einem Zwiespalt. Mit meinem Denken und Sehnen folge ich zwar dem Gesetz Gottes, aber mit meinen Taten dem Gesetz der Sünde. Und Jesus schenkt mir immer wieder seine Gnade. Und das ist das, was die Veränderung bewirkt. Es ist nicht, dass ich plötzlich ein so Mensch wäre, scheinbar. Bei mir zumindest nicht. Und beim Paulus auch nicht. Sondern es ist in Ordnung, dass wir die Gnade annehmen, immer wieder. Und Gott weiß genau, dass wir stolpern über unseren eigenen Mist, immer wieder. Und deswegen gibt er uns diese Gnade immer wieder. Und das verspricht er uns an tausend anderen Bibelstellen ganz genauso. Und Paulus bringt es besser als manch andere auf den Punkt, so wie es mir auch manchmal im Herzen steht, warum denn nur schon wieder daneben? So geht es ihm auch. Und Gott schenkt Gnade dazu. Gott schenkt Vergeben. Und Gott trägt es nicht hinterher. Wenn man denn sagt, ich möchte das annehmen. Wie Gott und Jesus damit umgeht, war mir mein Opa auch mal ein schönes Beispiel. Ich hatte auch eine Zeit, wo ich mal so ein paar wilde Sachen losgelassen habe und eine davon war, dass ich nachts ein Autorennen gefahren habe. Und bei dem Autorennen habe ich meinen Motor kaputt gemacht am Auto und blieb dann irgendwo am Straßenrand stehen, nachts um 3. Wen rufst du da an? Was machst du da? Opa angerufen. Und gedacht, naja, du kannst dir was anhören, jetzt wird was losgehen. Und er kommt seinem Auto vorgefahren, stellt sich vor mich hin, macht die Kofferraumklappe auf, holt das Abschleppseil raus. Und dann steige ich aus und gehe schon so betröppelt zu ihm, weil ich denke, jetzt kannst du dir die Sprüche reinziehen. Und Opa sagt, na, hast du wenigstens gewonnen. Und das war's. Und so stelle ich mir das manchmal mit Jesus vor. Jesus ist jemand, der merkt, ich habe es verstanden, ich habe gerade schon Mist gebaut und ich bin jetzt schon an der Stelle, dass ich Hilfe gerufen habe, dann muss man nicht noch drauf rumhacken. Sondern Jesus hilft mir einfach an der Stelle, ist für mich da und hängt mir das Abschleppseil ran und zieht mich aus dem Dreck. Und da war der Opa wirklich ein gutes Bild dafür. Und jetzt habe ich das nochmal in so zwei Punkte aufgesplittet. Es gibt diese zwei Wege mit diesem, wenn ich nicht glaube, gibt es den Weg ja und es gibt den Weg nein. Und wie sieht das aus? Der eine Weg, Gott ist mir egal. Da fühle ich mich unvollständig und bin ständig auf der Suche. Ich habe kleine abwärtslaufende Begebenheiten, die mich immer wieder einholen. Ich fange an abzustumpfen und werfe moralische Bedenken über Bord. Wie sieht es im Praktischen aus? Wir hatten mit Bärs gestern ein Gespräch im Rewe, wo es um die Selbstbedienungskassen geht, die da jetzt aufgebaut sind. Man kann mit so einem Scanner durch den Rewe gehen und kann seine ganzen Sachen einscannen, in den Wagen hauen und dann muss man zum Schluss bloß noch diesen Scanner auf ein elektrisches Feld draufhalten und dann macht's Bing und dann ist der ganze Einkauf in der Maschine. Und am Anfang, als wir uns großen Familieneinkäufe hatten, da kam dann so jemand vorbei zum Kontrollieren, 3-4 Artikel oben drauf eingescannt, ja, in Ordnung und durchgewinkt. Ja, wenn man jetzt da irgendwelche Sachen unten reintut, in den Wagen, die da nicht mit auf dem Scanner drauf waren, wäre moralisch nicht gut. Aber wenn ich nicht mit Gott unterwegs bin, ist mir das vielleicht wurscht. Dann machst du es einfach. Oder uns ging es mal so in Dresden. Da hatte ich mal so einen schwachen Moment. Wir wollten eine Rundreise machen durch Dresden. Und Tabitha war ein Jahr drüber über dem ermäßigten Tarif. Ich habe überlegt, was wir jetzt sagen, wie alt die ist. Und meine Frau hat gesagt, Andreas, das richtig angeben. Wahrheit. Und das sind so ganz kleine Dinge, mit denen das anfängt. Und die gehen aber abwärts. Weil wenn es mit einem Ding funktioniert hat und mir so einen kleinen Erfolg gebracht hat, versuche ich es vielleicht beim nächsten Mal mit einem größeren Ding. Meine Ziele verfolge ich dann und dann nehme ich die Schäden der anderen in Kauf. Wenn ich der Bieter da durchschmucke und jetzt nur, was weiß ich, 4 statt 8 Euro bezahle für einen Eintritt, dann habe ich den anderen Menschen um diese 4 Euro betrogen, die ihm gehören. Und das ist das, was mir Gott dann ins Herz aber reinlegt, wenn ich mit Gott unterwegs bin. Die Gefühle und Warnsysteme in mir, die werden dann zurückgedrängt, wenn ich ohne Gott unterwegs bin. Ich finde dann so, Risa hat es gut formuliert, ich finde dann so schöne kleine Ausreden, zum Beispiel, ich kann ja nicht anders. Ich habe gerade gar nicht so viel Bargeld dabei und dann machen wir das eben so. Oder die anderen sind ja selbst dran schuld. Hat jemand seine Geldbörse einfach liegen lassen, dann nehme ich die halt mit. Selber dran schuld. Irgendwann gehe ich mit dieser Abwärtsspirale mal richtig zu weit und dann zerstöre ich dabei mich, mein Leben oder auch andere um mich herum. Ein ganz praktisches Beispiel, wo man das sehr lebendig sieht, ist das, wenn Menschen so ein Partyleben führen. Das geht eine ganze Weile super toll. Da ist Spaß, jeden Tag geht's aus und da wird getrunken und gefeiert und Gaudi gehabt. Und an irgendeinem Punkt kommt man von diesem blöden Alkohol nicht mehr los. Dann an irgendeinem Punkt sagt die Gesundheit, nee, jetzt will ich nicht mehr. Oder an irgendeinem Punkt gerät man mal in betrunkenem Zustand an jemand, der es nicht gut mit einem meint. Und wird ausgeraubt oder Schlimmeres. Diese Sachen holen einen ein, in der einen oder anderen Art und Weise. Und das geht eine ganze Weile sicher gut, aber es gibt einen Punkt, wo es vorbei ist. Und jetzt die andere Seite, mit Gott unterwegs sein. Wenn ich mit Gott unterwegs bin, passiert genau das andere. Wie meine Frau so schön der Warnzeiger für mich war, Andreas, nee, Achtung hier, so sind diese kleinen Dinge bei Gott auch, dass er ein Achtungssignal gibt. Und wenn ich mit Gott unterwegs bin, höre ich darauf. Weil ich lade mit schlechten Sachen auf mein Gewissen, kann sich das Gewissen vorstellen wie so ein Kameraobjektiv. Das guckt auf die Sachen und meldet mir dann, wenn es was sieht, was nicht so in Ordnung ist. Und wenn ich da aber lauter Sachen drauf lade, lauter Dreck und lauter Unsinn, den ich schon angestellt habe, dann wird das Kameraobjektiv immer schlechter. Und Gott, wenn ich mit ihm unterwegs bin in Putzlappen und macht das Kameraobjektiv wieder sauber und dann sehe ich wieder was. Dann sehe ich wieder, wenn dort irgendwas Kleines daneben läuft, und dann möchte ich das auch ändern, weil ich dann dahinter sehe, da steht ein Mensch dahinter, der mich das Geld klaue, oder da steht jemand dahinter, dem ich eine Chance nehme, dadurch, dass ich das alles für mich verbuche. Und es passiert auch was, wenn ich mit Gott unterwegs bin, das ich bei mir fühlen kann. Es entsteht eine innere Ruhe. Ich bin nicht mehr mein ganzes Leben lang auf der Suche. Irgendwas in mir drin fehlt mir. Irgendwas muss ich doch da machen. Oder ich muss mit meinem Auto so schnell wie möglich fahren, damit ich den Kick habe. Oder ich muss auf irgendeine Party gehen, damit es mir gut geht. Brauche ich nicht. Gott schenkt mir diese innere Ruhe und den inneren Frieden. Natürlich gibt es in meinem Leben, so wie der Paulus das sagt, immer wieder Momente, wo es mal wild wird. Aber ich kann zu dieser Ruhe zurückkehren. Ich kann wieder auf Gott gucken und kann mir wieder von ihm diese Ruhe schenken lassen. Ich bemerke, wenn Menschen durch mich in Schwierigkeiten kommen und arbeite daran. Es ist mir nicht egal, wenn ich was anstelle und jemand anderes ist traurig drüber. Sondern ich fühle das und ich versuche, das in Ordnung zu bringen. weil ich es jetzt plötzlich wahrnehme, weil ich es wahrnehme. Mein Gewissen schult sich und gibt eher Alarm. Ich gehe nicht an den kleinen Dingen vorbei, sondern ich nehme sie bewusst auf. Und auch der Blick für die Bedürfnisse der anderen wird schärfer. Ich sehe das manchmal auf Arbeit. Wir haben ja Bewohner, die mit psychischen Erkrankungen zu tun haben. Und die haben an vielen Stellen so mit sich zu tun, dass die nicht sehen, was es mit dem anderen gerade auf sich hat. Und dann sitzt einer mittendrin am Frühstückstisch, der gerade am Boden zerstört ist und der gerade eine Psychose hat, dem es gerade nicht gut geht und die anderen checken es gar nicht. Und dann sehe ich das als der, der den Blick hat und möchte es auch sehen und stelle mich für ihn als Anwalt zur Verfügung. Weil wenn derjenige nämlich dann unkontrolliert reagiert, haben die anderen kein Verständnis am Tisch, weil die mit sich und ihren eigenen Sachen zu tun haben. Und dann kann ich der Anwalt sein und kann für ihn einstehen und für sie. Und das ist auch im Alltag so. Wenn ich sehe, dass jemand gerade keine Kraft hat und runtergemacht wird oder gemobbt wird oder was auch immer passiert und ich sehe das, will ich eintreten für denjenigen. Weil ich plötzlich ein fleischernes Herz habe und weil es mir plötzlich wichtig wird aus Grund dessen. Es entwickelt sich ein echtes Interesse an den Menschen um mich rum. Und dann lasse ich Dinge stehen und liegen, wenn jemand kommt und sagt, ich brauche Hilfe. Oder sagt, ich brauche mal jemanden, der mir zuhört. Und das merken Menschen. Es gibt so die Momente in unserem Leben, da begegnen uns auch Menschen, die gehen uns auf den Senkel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber mir passiert das manchmal. Und dann ist es so, die erzählen eine Weile und das wird immer schlimmer. Und dann fängt man an, hier so einen Durchgang zu schaffen, dass das vorbeirauscht. Dass einem das einfach dann wie Wurst sein kann. Man stellt ein inneres Kino an, denkt an irgendwas anderes, ist auf Hawaii mit dem Cocktail und es rauscht vorbei. Und irgendwann checkt das aber mein Gegenüber. Der guckt mich dann an und fragt mich irgendwas, was er gerade gesagt hat. Und ich komme dann ins Straucheln, weil ich gerade nicht zugehört habe. Und das macht dann den Unterschied. Und das ist das, was auch in dem ist, was wir mit Menschen machen, wenn wir mit oder mit ohne Gott unterwegs sind. Es verändert sich einfach, ob ich dem Menschen mich nahen möchte und ob ich mir Zeit nehmen möchte, ob ich das will und ob mir das wichtig ist oder ob mir das alles völlig Schnurz und Biebse ist, weil ich einfach nur meine eigenen Ziele verfolge und alles andere ist egal. Also man kann jetzt mal rückblickend nochmal sagen, eine Veränderung des Menschen, es gibt manchmal Wunder, wie das, was ich erzählt habe, dass Menschen von jetzt auf nachher ein ganzes Stück anders werden. Aber das ist nicht der Normalfall. Sondern der Normalfall ist, dass wir in unserem Leben einen Weg gehen und auf diesem Weg einfach einen Begleiter haben. Und dieser Begleiter hilft uns, den ein oder anderen kleinen Funke anders zu machen und dadurch Jesus ein kleines Stück näher zu kommen, solange wir das möchten, solange wir das wollen und solange wir auf ihn blicken. Und so werden wir eben nicht per Fingerschnipp zum Supermenschen und kennen alles richtig und machen alles super toll und werden jetzt so heilig, dass andere sagen, oh, das ist zum Niederknien. Nee, wir bleiben einfach Menschen, so wie das der Paulus gesagt hat, haben unsere Kämpfe, unsere innerlichen, aber wir haben jemanden, der uns dabei nicht alleine lässt. Wir haben jemanden, der diese Kämpfe mit uns ficht und der das Abschleppseil rausholt, wenn wir nachts um drei anrufen. Und das wünsche ich euch allen, dass ihr genau diesen Menschen und diesen Jesus, der ja auch als Mensch hier war, mitnehmt und dieses Abschleppseil wahrnehmt, wenn er es braucht. Amen.